Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Begegnungen.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und heute begegne ich jemanden, der sich mit Begegnungen richtig gut auskennt. Er spricht allerdings von Interaktionen. Es liegt daran, dass er Soziologe ist und da ich selbst Soziologie studiert habe, weiß ich, diese Disziplin hat häufig eigene Worte für die Dinge. Mein Gast heute ist Stefan Kühl, Professor für Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld. Er arbeitet außerdem als Berater für Unternehmen und Organisationen. Als Autor von zahlreichen Büchern und Fachartikeln versteht er sich auch auf zugespitzte Formulierungen, etwa mit dem Buchtitel »Wenn die Affen den Zoo regieren«. Seine Themen sind Hierarchien, steile und flache, Change und Wandel, Teams, Klicken und Gruppen und eben Begegnungen. Herzlich willkommen, Stefan.
Hallo, grüß dich, Michael.
Was ist denn eigentlich eine Interaktion? Haben wir gerade eine?
Ja, kann man sagen. Interaktion ist letztlich das, was wir in der Soziologie für etwas bezeichnen, was alltagssprachlich als Gespräch bezeichnet wird oder genannt wird. Also es geht um Begegnungen, wo sich zwei Personen gegenseitig wahrnehmen. In Gesprächen ist es ja der Fall, wir reagieren jetzt gegenseitig aufeinander. Du siehst, wie ich rede, wie ich spreche, nimmst eine Laute wahr, kannst mich dabei auch zwar jetzt über Video, aber eben auch optisch wahrnehmen. Und aus dieser gegenseitigen Wahrnehmung heraus entsteht eine Interaktion.
Wenn wir uns kloppen würden, wäre das auch eine Interaktion?
Wäre auch eine Interaktion, und zwar deswegen, weil wir uns gegenseitig wahrnehmen. Wir würden vermutlich nicht reden oder uns vielleicht nur dabei beschimpfen, aber eben auch eine körperliche Auseinandersetzung ist eine Form von Interaktion, die in der Regel nonverbal stattfindet und eben unter starkem Körpereinsatz.
Ich habe von dir einen wunderbaren Begriff gelernt, Interaktionskatastrophe. Was wären denn drei Interaktionskatastrophen, die in unserem Gespräch möglichst nicht passieren sollten heute?
Interaktionskatastrophe heißt, dass eine Interaktion ganz, ganz stark durch bestimmte Normen gekennzeichnet ist. Also durch bestimmte Höflichkeitsnormen zum Beispiel oder durch bestimmte Aufmerksamkeitszeichen, die man setzt. Wir tun immer so, als wenn in Interaktion alles möglich ist, aber das ist eben überhaupt nicht der Fall, sondern jede Interaktion ist extrem stark strukturiert. Wenn wir zum Einkaufen gehen, dann ist diese Interaktion mit der Verkäuferin oder dem Verkäufer extrem stark schon vorgeprägt. Und Interaktionskatastrophen entstehen immer, wenn solche Normen gebrochen werden. Und das kann jetzt zum Beispiel bei unserem Gespräch sein, wenn ich extrem unfreundlich reagieren würde. Weil die Norm für solche Gespräche erstmal eben eine bestimmte Form von Freundlichkeit ist. Es ist ja nicht angelegt als ein Streitgespräch, sondern eben als letztlich eine Form von Interview, wo einer seine Meinung oder seine Position preisgibt und du eher in der Rolle desjenigen bist, der eine Art Bühne schafft, sodass ich mit meinen Erkenntnissen durchkomme. Wenn du jetzt aber anfangen würdest, extrem viel zu reden, dann wäre das auf dem Weg in Richtung Interaktionskatastrophe. Eine andere Variante wäre, wenn ich zum Beispiel sehr, sehr knapp antworten würde. Also wir kennen das aus den Forschungen über Fernsehsendungen, wenn Interviewpartner immer nur ja, nein, habe ich nichts zu sagen würde, dann ist das auch eine Verletzung der Interaktionsnorm. Klaus Kinski war jemand, der dafür bekannt gewesen ist, dass er Interviewer so hat auflaufen lassen.
Es gab ein Interview im aktuellen Sportstudio, wo ein Boxer zu allen Fragen nichts gesagt hat. Okay, dritte Interaktionskatastrophe zwischen uns, die wir vermeiden werden.
Es sind so klassische, weil wir im Moment gerade auch über Videokommunikation forschen, ist alles, was so mit technischen Problemen zusammenhängt. Hörst du mich? Hörst du mich? Kannst du mich sehen? Kannst du mich sehen? Also deswegen, weil wir nicht in einem Raum zusammen sind, ist man gezwungen, immer wieder sicherzustellen, dass der andere mit seiner Aufmerksamkeit noch in dem Gespräch drin ist. Und wenn das über längere Zeit als technisches Problem auftritt, dann haben wir es mit starken Interaktionsstörungen zu tun.
Vielen Dank, das macht den Begriff deutlich. Ich würde gerne heute mit dir über Begegnung im Rahmen von großen Gruppen sprechen. Also ein paar hundert Menschen kommen zusammen, vielleicht sogar mehrtägig, und zwar innerhalb der gleichen Organisation oder des gleichen Unternehmens. Auch hier wieder eine Kopfstandfrage. Wie müsste man so ein Event gestalten, um Begegnung unter den Teilnehmenden maximal zu verhindern? Also um Vergegnung statt Begegnung zu gestalten.
Das gibt ja inzwischen schon relativ viele Erfahrungen mit den üblichen Pathologien. Ich würde gerade nicht von Großgruppen sprechen, sondern von Großkonferenzen oder Großinteraktionen sprechen. Und die Katastrophen oder die Probleme entstehen vorrangig dadurch, dass bei Interaktionen von mehreren hunderten Personen ein Großteil der Personen ja zu Passivität verpflichtet wird. Man hört einer Person zu, die vorne spricht, und alle anderen müssen schweigen. Und das kann Euphorie stiften, also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ist das auch gut erträglich. Denk zum Beispiel an Rockkonzerte. Auch da ist man ja erstmal vergleichsweise passiv, weil die Musik halt von vorne kommt und man der Band zuhört. Oder denk an bestimmte Massenveranstaltungen, wo man sich an der Synchronisierung aller Beteiligten erfreut. Also bei Märschen oder bei irgendwelchen Massenveranstaltungen in Diktaturen kann das auch mit einer starken Zentrierung funktionieren.
Nürnberger Reichsparteitag zum Beispiel.
Reichsparteitag ist so ein klassisches Beispiel, wo ja schon irgendwo klar ist, es ist sehr stark auf die Redner vorne zentriert, aber die anderen begeistern sich halt in der Masse, die auch in der Gleichförmigkeit der Masse. Aber da gibt es Begrenzungen. Und das heißt, das große Problem ist die Passivität bei solchen Großveranstaltungen, die durch die notwendige Zentrierung auf Einzelpersonen entsteht.
Warum ist das so frustrierend? Also ich weiß aus der Psychologie, mit dem Begriff der Selbstwirksamkeit charakterisiert, dass das etwas ist, was sehr befriedigend ist, wenn wir die Welt erreichen, wenn uns die Welt erreichen und wenn wir merken, ich mache einen Unterschied, ich kann dort Menschen erreichen, ich kann etwas gestalten. Ist das der Hauptgrund, warum Passivität, erzwungene Passivität so unbefriedigend, so frustrierend ist?
Ich glaube, es gibt eine gewisse Notwendigkeit, sich nach einer bestimmten Zeit verhalten zu wollen zu dem, was man da jetzt gerade erlebt und dem auch Ausdruck zu verschaffen. Und das kann man machen, indem man in der Pause sich darüber austauscht, was da jetzt gerade stattgefunden hat, oder indem man versucht, in der Großinteraktion selbst zum Ausdruck zu bringen, wie man es findet. Das Jubeln beim Fußballspiel ist zum Beispiel so eine Variante, oder das Beschimpfen der gegnerischen Mannschaft ist eine andere Möglichkeit, das zum Ausdruck zu bringen. Aber die Tendenz geht bei Großinteraktionen in Organisationen zunehmend dazu über, das in das Konzept selbst mit zu integrieren, also bewusst Räume zu schaffen, in denen Personen in der Lage sind, sich auszutauschen über das, was jetzt gerade in der Interaktion stattfindet.
Aber woher kommt dieses Bedürfnis? Warum muss ich da unbedingt meinen Senf dazugeben?
Also wir Soziologen sind ja jetzt nicht besonders gut darin, über menschliche Bedürfnisse zu sprechen, sondern meine Vermutung ist, dass wir Passivität schlecht ertragen können. Bis zu einem bestimmten Rahmen können wir damit umgehen. Aber irgendwann wird es schwierig, sich in so einer passiven Rolle zu verhalten. Man kann das ja auch über Experimente feststellen. Also wie lange kann man ruhig sitzen und zuhören, ohne dass es irgendwann Ausbruchsversuche oder massive Langeweile-Probleme gibt.
Wenn ich dich höre, dann wird es mir nochmal schmerzlich bewusst, dass wir in der Schule und als kleine Kinder mit 6 Jahren auch schon genau in das reingezwungen worden sind. Das heißt, wenn ich jetzt andersrum nachdenke, was sind förderliche Rahmenbedingungen, dass Menschen in großen Gruppen, in Großkonferenzen gut miteinander interagieren können, miteinander sprechen können, dass sie frei sprechen, dass es nicht bei der schönen Fassade, du nennst das die Schauseite, bleibt, sondern dass sie sich wirklich auf Augenhöhe begegnen können. Das eine Element wäre die Einladung, immer wieder aktiv zu werden. Gibt es weitere förderliche Bedingungen aus deiner Sicht?
Na, ich glaube, wenn man jetzt über Großkonferenzen spricht, dann ist der zentrale Hebel ist das Wechseln zwischen Plenum und Klein- oder Minigruppen. Das ist aus meiner Sicht das Format, was inzwischen weitgehend gewählt wird. Also, dass eine Möglichkeit besteht, nach einer vergleichsweise kurzen plenaren Veranstaltungs- oder Zeitphase sehr schnell in Klein- oder Minigruppen zu gehen. Und man könnte sogar sagen, die Plenarveranstaltungen haben häufig nur noch den Charakter, bestimmte Diskussionen, Debatten in Kleingruppen oder in kleinen Interaktionen vorzubereiten und die Ergebnisse der kleinen Interaktionen in irgendeiner Form wieder zurückzubinden. Also letztlich sind die Großinteraktionen, wenn sie gut gemacht sind in Organisationen, häufig nur noch eine Vielzahl von kleinen Interaktionen, die durch Plenarphasen zusammengehalten werden.
Was ist dann die Funktion des Plenums? Was ist die Funktion der kleinen Gruppe aus deiner Sicht?
Also, dass die Plenarveranstaltungen, die Plenarphasen nur noch einen Rahmen setzen für das, was in den kleinen Interaktionen stattfindet. Die eigentliche Musik spielt in den kleinen Interaktionen. Und da kommt es darauf an, dass in den kleinen Interaktionen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst nah an den Themen arbeiten, die sie interessieren, dass diese Interaktionen gut moderiert sind, dass die Ergebnisse aus diesen kleinen Interaktionen gesichert werden. Und die Plenarphasen dienen eigentlich nur noch dazu, die Personen in diese kleinen Interaktionen reinzuschicken und wieder rauszuholen und sowas wie einen Rahmen zu bieten, in dem sowas stattfindet. Die Vorstellung, dass jenseits der Bespielung von vorne irgendetwas in den Plenardiskussionen stattfinden kann, ist, glaube ich, naiv. Also man ist kaum in der Lage, die Ergebnisse aus den Kleingruppen systematisch inhaltlich in den Plenarphasen zurückzumelden, wenn man mit 200 oder 300 Organisationsmitgliedern versammelt ist.
Ja, die Erfahrung habe ich als Moderator auch, wenn dann die Berichte aus den Kleingruppen kommen. Da brauchen wir, glaube ich, auch noch neue Techniken, Kulturtechniken. Aber sag doch nochmal, warum die Kleinheit der Gruppe besonders förderlich ist für Begegnung, für Interaktion.
Ja, die Kleinheit von Interaktion, und Kleinheit heißt jetzt so 4, 5, 6, 7, vielleicht auch noch 10, vielleicht auch manchmal noch 15 Personen, die ist dadurch gekennzeichnet, dass in diesen Interaktionen sich die Personen gegenseitig wahrnehmen können und dadurch in der Lage sind, auch ihre Wortbeiträge entsprechend selbstorganisiert einzusteuern. Also es kann schon Sinn machen, da auch einen Moderator oder eine Moderatorin mit dabei zu haben. Aber wir wissen aus der Interaktionsforschung, dass bis zu einer bestimmten Größe diese Interaktionen sich selbst steuern können. Und das wird in diesen Minigruppen oder Kleingruppen entsprechend ausgenutzt und macht am Ende auch das Zufriedenheitsgefühl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus.
Die Systemtheorie sagt ja, dass wenn eine Gruppe größer wird als 15, dass dann die Bildung von Untergruppen anfängt. Hat es was mit diesem Phänomen zu tun?
Was man für Interaktionen ja beobachten kann, ist, dass es extrem schwierig ist, bei einer Interaktion von 15 oder 20 Personen nicht eine Aufsplittung in Kleingruppen zu haben. Also denk zum Beispiel an eine Party. Wenn da 4, 5 Personen zu einer Party zusammenkommen, die können noch um einen Tisch sitzen und auch sowas wie ein gemeinsames Thema haben. Da muss man natürlich darauf achten, dass die Themen dann ab und zu gewechselt werden, sodass alle beitragen können. Aber das kriegt man noch ganz gut hin. Aber sobald man mehr als 10 oder 12 Personen hat, zerfällt die Interaktion in eine Vielzahl von kleinen Interaktionen. Man sieht das auf Partys richtig, wie sich denn so Kleingruppen bilden. Und das hängt eben damit zusammen, dass die Selbstorganisationsfähigkeit ab einer bestimmten Größe nicht mehr gegeben ist und man zum Beispiel dann irgendwie einen Gastgeber bräuchte, der extrem dominant auftritt und irgendwelche Gesprächsthemen setzt und durch sein charismatisches Verhalten alle auf sich zieht. Aber ansonsten merkt man eben sehr schnell dieses Zerfallen in kleinen Interaktionen. Und das gilt sowohl für Interaktionen im geselligen Bereich, also Partys, als auch für Interaktionen in Organisationen.
Ein Format, was jetzt immer mehr angefragt wird, ist ja der Open Space, der genau solche kleinen Gruppen organisiert, die sich thematisch aufsplitten, wo dann die Mitglieder oder Teilnehmenden dieser Konferenz dann auch eigene Themen anbieten können. Und meine eigene Erfahrung ist, bei einem großen Automobilkonzern hieß es dann beim Moderatorenbriefing, machen wir doch mal ein Open Space, weil ich hatte den Eindruck, das klingt ganz doll nach Modernität, nach Startup, Netzwerk, Selbstorganisation. Ich habe dann abgeraten, weil es sich um ein sehr hierarchisch strukturiertes Unternehmen handelte und aus meiner Sicht wäre das auf so eine Pseudopartizipation hinausgelaufen. Beobachtest du ähnliche Konstellationen, nämlich dass offiziell die Teilnehmer zu Teilgebern werden sollen, in Wirklichkeit man aber die Beiträge gar nicht ernst nimmt?
Ja, also ich finde das eine gute Beobachtung. Ich hätte vermutlich ähnlich abgeraten wie du. Und zwar einmal, wenn man sagen kann, es ist in vielen Organisationen ein Kulturbruch. Das sieht man in hierarchisch strukturierten Organisationen und fast jede Organisation ist hierarchisch strukturiert. Also es gibt da kaum Ausnahmen, dass dann so eine Art Partizipationsinsel für 1 oder 2 Tage geschaffen wird, wo man dann so mal ganz offen reden darf, was natürlich niemand tut, weil alle Teilnehmer wissen, die Hierarchen sind im Raum. Dementsprechend ist man sehr vorsichtig in dem, was man sagt.
Der Feind hört mit, der Chef hört mit und da kommen so Zensureffekte, nennst du das ja auch, dann zum Tragen.
Ja, also das ist sicherlich eins der großen Probleme, die entstehen. Und dass nachher, wenn die Leute es wirklich ernst nehmen und zum Beispiel die Hierarchen sich zurückhalten, dann auch große Frustration entsteht. Weil es ist nur eine Insel von 1 oder 2 Tagen gewesen, wo man hierarchiereduziert gearbeitet hat. Es gibt noch ein zweites Problem, das ich fast noch relevanter finde. Ich nenne das Strohfeuer großer Gruppen. Also es gibt in der Literatur über Großgruppenverfahren so eine Vorstellung, dass in den großen Gruppen oder genauer in den großen Interaktionen sowas wie ein Feuer, eine eigene Dynamik entsteht, die Organisation verändern kann. Und ich halte das für eine vergleichsweise naive Vorstellung, dass dieses Feuer großer Gruppen über die Interaktion hinaus in der Organisation wirken kann. Man euphorisiert sich in der Interaktion selbst, man trifft neue Kolleginnen und Kollegen, man hat interessante Ideen, aber in fast 100% aller Fälle scheitern diese Ideen, die in diesen Open-Space-Formaten erarbeitet worden sind, daran, dass sie nicht sauber genug abgestimmt sind mit den Erwartungen, die sonst in der Organisation herrschen. Das heißt, diese Ideen verpuffen, sie werden in der Mikropolitik danach zermahlen. Und das löst am Ende dann große Frustration aus und führt aus meiner Sicht dazu, dass diese Open-Space-Formate inzwischen stark an Popularität eingebüßt haben.
Konstruktiv gedacht, was müsste denn passieren, dass Veranstaltungen, die ja potenziell einen Freiraum für freie Rede, für freie Interaktion, für wahre Begegnung auf so einer Augenhöhe sein könnten, was müsste geschehen, damit das, was dort passiert, vielleicht auch die Ergebnisse, die dort co-kreativ erwirtschaftet werden, damit die wirklich einen Effekt haben in der Organisation?
Intensivste Vor- und Nachbereitung alles dessen, was in der Großkonferenz stattfindet. Open Space ist deswegen für Organisationen so attraktiv, weil man sich vorher und auch danach mit den Inhalten nicht so stark auseinandersetzen muss. Das heißt, der Charme besteht darin, dass irgendeine Mitarbeiterin oder eine Mitarbeiterin eine Idee hat, das als Thema einbringen kann. Dann treffen sich 5, 6, 7 Leute. Aber es gibt überhaupt niemanden, der letztlich in der Lage ist, diese Ideen nachher am Ende auch weiterzutreiben. Das wird nicht vorgedacht in den Interaktionen, weil ja die Themenwahl auch spontan entstehen soll. Und was man machen müsste, um das zu verhindern, ist, dass letztlich all das, was in diesen großen Interaktionen stattfindet, im Vorfelde durchdacht wird. Das macht es aber für eine Organisation extrem viel aufwendiger. Das heißt, der Fehler, der gemacht wird, ist, dass man die Großinteraktion denkt von dem Aufwand, der entsteht dadurch, dass man 2 Tage zusammen ist. Also was kosten die Moderatoren und Moderatoren, die man zusammenholt? Wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind in dieser Zeit nicht in der Lage, anders zu arbeiten? Das ist das, was normalerweise in die Kalkulation eingeht. Und der eigentliche Kostenfaktor, aber auch der zentrale Hebel, um so eine Großkonferenz inhaltlich erfolgreich zu machen, besteht darin, wie viel Zeit ist man eigentlich bereit, in die Vorbereitung reinzustecken? Meine Faustregel dafür ist zu sagen, naja, im Prinzip, um das wirklich gut zu führen, müsste man mit 30% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an so einer Großinteraktion teilnehmen, Vorbereitungsgespräche führen, um die entsprechenden Mini-Workshops und Interaktionen vorzubereiten. Und dazu sind die meisten Organisationen nicht bereit. Einmal, weil sie Kosten vielleicht dafür scheuen, aber häufiger, weil vielleicht auch gar kein Interesse daran besteht, in diesen Großinteraktionen etwas zu erarbeiten, was Folgen für die Organisation hat.
Also dann doch Pseudopartizipation. Man gibt das gute Gefühl, wir wollen euch beteiligen. Aber am Ende ist der Frust, dass diese Beteiligung eben nicht wirkt, oder?
Ja, jedenfalls, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das 2 oder 3 Mal durchgemacht haben, dann ist irgendwann die Frustration vergleichsweise groß. Man erkennt es auch, dass die Begeisterung der Person nicht mehr die gleiche ist wie das erste Mal oder das zweite Mal, dass man das mitgemacht hat. Und dazu kommt noch, dass das mit so einer, ja, man kann sagen, Eventisierung dieser Großinteraktion einhergeht. Also es wird von der internen Pressearbeit massiv begleitet, es wird stark aufbereitet, die Locations sind unglaublich cool, die Vorstandsvorsitzenden erscheinen im T-Shirt und versuchen da was loszutreten. Das hat alles seine Funktion und ich will das jetzt auch gar nicht despektierlich behandeln. Aber der eigentliche Hebel bei der Gestaltung von Großinteraktionen besteht darin, diese so aufzusetzen, dass sie entsprechende Folgekonsequenzen in der Art und Weise hat, wie die Organisation danach funktioniert. Also man letztlich in der Lage ist, Themen zu bearbeiten, die nachher strukturelle Auswirkungen haben können. Und daran scheitern die meisten Großkonferenzen ganz klar. Was in Ordnung ist, wenn man von vornherein keinen anderen Anspruch hat. Also wenn es lediglich darum geht, dass man mal nett zusammenkommt und eine Betriebsfeier mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielleicht ein bisschen zu wenig Rahmen dafür bietet, dann kann man auch eine Großinteraktion machen. Oder wenn es nur darum geht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Standorten sich mal kennenlernen und irgend sowas wie eine informelle Vernetzung stattfindet, man aber keinen Anspruch daran hat, dass sich in der Organisation dadurch was verändert, ist das auch völlig in Ordnung.
Das bringt mich auf das Thema informelle Begegnungen. In Unternehmen passiert ja viel Kontakt in Zwischenräumen, auf dem Flur, in der Kantine, in der Kaffeepause. Und Veranstaltungen können ja solche informellen Räume auch anbieten. Und das war ja auch die Idee des Erfinders von Open Space, Harrison Owen. Eine ganze Großkonferenz läuft wie eine einzige Kaffeepause in kleinen, entspannten Gruppen. Meine Frage an dich, wie wichtig sind informelle Räume für gute Begegnungen, für gute Interaktionen?
Das haben, glaube ich, inzwischen auch die meisten Konferenzveranstalter herausbekommen, dass sehr, sehr vieles von dem, was stattfindet, eben nicht in den formal vorgeschriebenen Blöcken läuft, sondern eher in diesen Zwischenräumen von Großinteraktionen. Die Frage, die man an die Vertreter von der Open Space Technologie stellen kann, ist, ob man nicht genau diesen Zwischenraumcharakter wegnimmt, wenn man das zum formalen Programm der Großinteraktion macht. Vielleicht verschwinden gerade die Pauseninteraktionen dadurch, dass man das systematisch eigentlich in den Mittelpunkt der formalen Struktur dieser Großinteraktion stellt. Und ich finde, man kann die Qualität dieser Zwischeninteraktion messen. Und zwar die Frage, die sich für mich da zentral stellt, ist, über was reden die Personen in diesen Zwischeninteraktionen? Und wenn die anfangen, in diesen Pauseninteraktionen darüber zu reden, was sie gerade in ihrer Kleingruppe erlebt haben und sich darüber austauschen, was jetzt gerade als Input von oben aus dem Plenum in der Plenumsveranstaltung gekommen ist, dann würde ich sagen, das ist erfolgreich. Wenn die lediglich in diesen Pauseninteraktionen über ganz andere Themen reden, die sie auch irgendwie interessieren, entweder privater oder auch organisationaler Natur, dann würde ich sagen, ja klar, kann man machen. Aber das, was man ursprünglich mit der Großinteraktion vorgesehen hat, an thematischer Vorgabe geht dadurch verloren. Wir haben ein Qualitätskriterium, an dem man aus der Perspektive der Organisation messen kann, ob solche Zwischeninteraktionen im Sinne der Organisation stattfinden oder sinnlos für die Organisation sind.
Ist das schon mal gemessen worden?
Das ist halt sehr, sehr schwierig, das quantitativ zu erheben. Ich habe das mal eher so auf einer anekdotischen Ebene jetzt bei uns in der Universität gesagt, dass anstatt, dass wir permanent die Qualität unserer Lehrveranstaltung messen, sollten wir eher danach gucken, was bereden die Studierenden untereinander, wenn sie aus der Universitätsveranstaltung rausgehen. Also reden die über die Inhalte dessen, was sie im Seminar erlebt haben. Das heißt, die Qualität dieses Seminars scheint hoch gewesen zu sein. Oder reden sie sofort über was anderes. Das heißt, sie sind durch die Seminarinhalte eigentlich nicht geprägt gewesen. Aber ich kann mir vorstellen, also wenn man das mal systematischer angehen würde, ist aber ein relativ großes Projekt, dass man einen sehr innovativen Zugang zu diesem Thema der Großinteraktion finden würde.
Du hast am Beispiel der Hochschule auch gesagt, eine Hochschule sollte solche informellen Zwischenräume anbieten, damit sich dort Menschen begegnen können, damit sie vielleicht auch Freundschaften finden, Liebesbeziehungen, was auch immer, weil das auch an eine Organisation bindet. Hat das was damit zu tun?
Ja, genau. Und man muss sicherlich auch hier systematisch unterscheiden zwischen Aussagen, die sich jetzt nur auf eine Großinteraktion beziehen, also auf eine Großkonferenz von ein oder zwei Tagen oder auf Organisationen generell. Und ich glaube, der Gedanke, der prinzipiell bei Organisationen inzwischen angekommen ist, ist, dass es darauf ankommt, jenseits der eigenen Büros Räume zu schaffen, wo die Menschen sich begegnen können. Also die berühmt-berüchtigte Kaffeeecke. Jede Person, die sich mit Innenarchitektur auseinandersetzt, hat das inzwischen im Blick, wie sowas aussehen könnte. Jetzt in Bezug auf Großkonferenzen letztlich genau der gleiche Gedanke. Also wie muss die Räumlichkeit aussehen, in der eine Großkonferenz stattfindet, sodass eben eine Vielzahl von Interaktionen ermöglicht wird? Ich kann ein ganz einfaches Beispiel jetzt nennen aus der Art und Weise, wie wir Großkonferenzen durchführen.
Sag bitte nochmal, wer ist wir?
Also ich habe vor 30 Jahren ungefähr angefangen, für eine kleine Beratungsfirma zu arbeiten, 40, 50 Berater in Quickborn, Metaplan, die vor 30 Jahren angefangen hat oder 40 Jahren eigentlich angefangen hat, sich mit diesem Thema Großkonferenzen auseinanderzusetzen. Und ich verfolge seitdem dieses Thema, auch diese Diskussion über Großkonferenzen mit einem gewissen Interesse. Und mir ist eine Sache erst so vor 2, 3 Jahren klar geworden, was die interaktionssoziologische Perspektive dahinter eigentlich ist. Wir nennen das vor der Kirche. Und zwar vor der Kirche heißt das, wenn die Personen ankommen, also an einer Großkonferenz teilnehmen möchten, dass da häufig auffälliges Schweigen herrscht. Die kennen sich untereinander noch nicht so und es gibt diese Unsicherheit, die man zu Beginn hat. Wie soll man sich eigentlich begegnen? Und es gibt zwei Tricks, mit denen man das umgehen kann. Wir zwingen die Leute, wenn sie ankommen, sich auf Packpapieren in eine Teilnehmerinnenliste einzutragen, wo dann unter anderem steht, aus welcher Abteilung komme ich, welches Projekt treibt mich gerade um und meistens irgendwie auch noch so eine lustige oder eher lustige Frage, für welche andere Organisation könnte ich arbeiten oder welcher Beruf hätte auch zu mir gepasst, wo die Leute erstmal denken, hä, warum soll ich das machen? Die einzige Funktion, die darin besteht, die Person sich da eintragen zu lassen, ist, sie vor Beginn der offiziellen Konferenz in eine Interaktion zu bringen. Da stehen die Leute davor und sagen, ah, kann ich mal deinen Stift haben? Ah, was hast du da geschrieben? Ah, von da kommst du. Das heißt, es findet hier schon sowas wie eine Stimulierung von Interaktion statt. Und das Gleiche kann man natürlich auch inhaltlich machen, indem man, bevor die Leute reinkommen, sie schon so eine erste Frage in Bezug auf die Konferenz bearbeiten lässt. Also man gibt sie eine Karte, sie können das aufschreiben oder sie setzen einen Klebepunkt. Und dadurch versucht man auch in der räumlichen Gestaltung dessen, was vor dem großen Plenarsaal stattfindet, erste Interaktionen auszulösen. Wie gestalte ich die Räumlichkeiten bei großer Interaktion, sodass eine Vielzahl von auch informellen Interaktionen stattfinden kann?
Also nicht nur dieses Foyer und der große Saal, sondern es braucht dann verschiedene große Räume, um dann die Kleingruppen auch zu beherbergen.
Ja, auch das ist aus meiner Sicht ein klassischer Fehler, der gemacht wird, dass man Kleingruppenarbeit denkt, also Kleininteraktionen brauchen eigene kleine Räume. Sondern meine Empfehlung an der Stelle ist zu sagen, man braucht einen sehr, sehr großen Raum, der eben die Interaktion von sehr, sehr vielen Kleingruppen oder sehr, sehr viele Kleininteraktionen ermöglicht. Und zwar deswegen, weil die Kleingruppen sich gegenseitig befruchten können, wenn sie sich in irgendeiner Form visuell wahrnehmen. Also man hat dann zum Beispiel die Möglichkeit zu gucken, wie weit sind eigentlich die anderen? Oder man geht rum und schaut, ah, was haben die gerade auf ihren Flipchart geschrieben? Oder was steht da jetzt gerade auf der Moderationswand? Oder man sieht, ah, ich habe da jetzt gerade ein Problem. Ich bräuchte jetzt mal ganz dringend den Kollegen, der aber gar nicht in unserer kleinen Interaktion mit drin ist. Aber der ist ja irgendwie 150 Meter weiter auf der anderen Seite des Saals. Hole ich ihn doch mal her und frage ihn, ob er kurz noch was zu beitragen kann. Das heißt also, in der Gestaltung dieser kleinen Interaktion, wenn es irgendwie räumlich möglich ist, lieber in einen großen Saal gehen, weil man dann eben viel stärkere Selbststeuerungseffekte auch der jeweiligen kleinen Interaktion hat.
Es gibt ja Motivationstrainer, die ganze Hallen füllen und Massen von Menschen begeistern. Inhaltlich ist das ja oft ein schwer zu ertragender Mischmasch aus Halbwahrheiten und ESO-Geschwurbel plus Bullshit-Bingo, was die da auf der Bühne von sich geben. Aber offensichtlich kann man auch von ihnen etwas lernen, denn offensichtlich ist das Publikum entzückt. Was machen die richtig?
Ja, sehr guter Punkt. Auf meiner unendlichen Liste von möglichen Forschungsthemen steht nochmal drin, ein von diesen Motivationsschwurblern oder Motivationsgurus, je nachdem aus welcher Perspektive man das sich betrachtet, näher anzuschauen unter interaktionssoziologischen Gesichtspunkten. Und es gibt ja eine ganz gute Dokumentation über den Höller, also einen von diesen Motivationstrainern, der eine Zeit lang ins Gefängnis wandern musste.
Jürgen Höller.
Genau, jetzt wieder versucht, da rauszukommen. Und was man erkennen kann, wenn man sich diese Dokumentation anschaut, ist einmal, dass hinter diesen Veranstaltungen eine ganz eigene Form der Organisation existiert. Also jenseits dieser Veranstaltung von 1-2 Tagen, wo die Leute sich gegenseitig begeistern oder an ihm begeistern, gibt es eine Organisation, die vorrangig eben darauf ausgerichtet ist, Leute für diese Veranstaltung zu generieren. Und wenn man sich die Interaktion selbst anschaut, dann ist das aus meiner Sicht eine gute Mischung zwischen Massenpsychologie und Anregung zu Kleininteraktionen.
Konkret?
Die Leute sollen sofort anfangen zu stehen. Die sollen von ihren Sitzen aufstehen. Im Prinzip wird so eine Atmosphäre von Rockkonzert produziert. Sehr stark ausgerichtet auf eine Bespielung von vorne, wo halt dann der charismatische Guru steht und die Leute aber selbst in Bewegung setzt. Das ist klassische Massenpsychologie, die da gemacht wird, auch mit dem entsprechenden Druck. Also warum stehst du da hinten noch nicht auf? Hast du irgendwelche Probleme? Bist du hier nicht hundertprozentig da? Also man geht die einzelnen Personen an und produziert eben so eine Norm der Masse, die vergleichbar ist zu den Phänomenen, die man jetzt auch aus anderen Massenveranstaltungen beobachten kann. Also Rockkonzerte oder Reichsparteitag war das Beispiel. In der Plenarveranstaltung ein Höchstmaß an Mobilisierung zu finden, aber auch das wäre nicht befriedigend, weil da wäre nach 1,5 Tagen sicherlich eine Ermüdung angesichts der Bespielung von vorne da. Und da bricht man denn das runter eben entweder in so Kleingruppeninteraktionen, wo sich die Leute gegenseitig committen sollen. Also dann spricht man halt zu dritt oder zu viert miteinander, um zu sagen, was sind jetzt so meine Motivationshemmnisse. Was da rauskommt, ist völlig egal. Es geht lediglich darum, diese Plenarveranstaltung einmal zu unterbrechen. Und das Zweite ist, das fand ich auch interessant, wenn man sich diese Dokumentation anschaut, das ist sogar sowas wie Eigenarbeit. Gibt. Von oben angeleitet stellen sich 500 Leute hin und schreiben auf ihren Zettel in ihrer Mappe auf, was nehme ich mir für die nächsten 2-3 Jahre vor. Abgesehen davon, dass das alles Humbug ist, was da inhaltlich vertreten wird an Thesen, ist das unter interaktionssoziologischen Perspektiven geschickt gemacht.
würde gerne noch mal zu Großveranstaltungen kommen, bei denen Menschen aus unterschiedlichen Organisationen und Firmen zusammenkommen. Das könnte der Grund sein, sich über ein Thema zu informieren, etwas zu lernen, gemeinsam neues Wissen zu kreieren oder zum Beispiel auch mit vereinter Kraft Impulse für gesellschaftlichen Wandel auszusetzen. Meine Frage an dich, ist da Begegnung und Interaktion auf Augenhöhe leichter als im eigenen Unternehmen, wo man immer denkt, der Feind, sprich der Chef, hört mit?
Also wenn man jetzt so an diese klassischen Management-Konferenzen denkt, die veranstaltet werden, wo Personen aus sehr unterschiedlichen Organisationen kommen, ist meine Wahrnehmung, dass die Lerneffekte gleich null sind. Man lernt überhaupt nichts. Ich gehe bei solchen Veranstaltungen sofort wieder, wenn ich meinen Vortrag gehalten habe, aus einem ganz simplen Grund. Es gibt sehr nachvollziehbar in Organisationen eine Erwartung, dass bestimmte Schwierigkeiten, bestimmte Fehler nicht an die Öffentlichkeit dringen. Das heißt, alles, was präsentiert wird in Bezug auf, das sind die Erfahrungen unseres Change-Management-Projektes, sind extrem geschönte Darstellungen dessen, was da stattgefunden hat. Das wird dann zwar so getan, natürlich hatten wir auch Schwierigkeiten, aber die haben wir dann an der Stelle souverän gemeistert und aus diesen schlechten Punkten auch das und das gelernt. Das sind halt alles in irgendeiner Form stark romantisierte, geschönte Darstellung dessen, was in Organisationen abläuft. Das heißt, man kriegt ein Gespür dafür, wie Organisationen ihre Schauseite pflegen. Und man kriegt irgendwie ein Gespür dafür, was so die aktuellen Management-Trends sind. Aber darüber, was zu erfahren, was in anderen Organisationen wirklich abläuft, findet in diesen Großveranstaltungen nicht statt. Und auch nicht in den kleinen Mini-Interaktionen, weil auch da gilt eben, die Darstellung der Organisation gegenüber Nichtmitgliedern ist immer eine geschönte Darstellung.
Also ist der eigentliche Zweck dann nicht lernen, sondern sich präsentieren und vielleicht noch ein weiterer Zweck, Vernetzung, neue Kontakte zu knüpfen?
Genau, Vernetzung, das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Das machen ja inzwischen die Veranstalter auch so, dass sie dann die Pausen inzwischen nicht mehr Pausen nennen, sondern Vernetzungsmöglichkeit. Also es wird inzwischen auch offensiv ausgeflaggt. Es ist irgendwie mal eine ganz interessante Möglichkeit, aus der eigenen Organisation rauszukommen und fährt an einen netten Ort, in einer netten Veranstaltung, was man sich anschauen kann. Und das Dritte ist, dass man eben sagen kann, man braucht Wissen darüber, wie andere Organisationen sich nach außen präsentieren und kann davon vielleicht auch was lernen. Also welche Mode betreibt jetzt gerade das Unternehmen im Bereich Personalentwicklung? Kann ich diese Mode vielleicht auch für mich verwenden? Wenn man den Anspruch hätte, dass das inhaltlich auch ergiebig ist, also dass wirklich faktische Lernprozesse stattfinden, da müsste man halt die einzelnen Berichte aus den Organisationen so gut vorbereiten, dass diese Zensurmechanismen auf ein Mindestmaß reduziert werden. Aber das ist halt extrem aufwendig und die Mühe machen sich die meisten Kongressveranstalter nicht.
Ich habe eine positive Gegenerfahrung, die hat was mit meiner Rolle als Kurator eines Projekts am Bodensee zu tun, zu dem sich alle großen Veranstaltungszentren rund um den Bodensee zusammengeschlossen haben, die eigentlich Konkurrenten sind. Und was ich da beobachte, es gibt ja mittlerweile sogar einen Begriff dafür, wenn Konkurrenten kooperieren, Co-Opetition. Was ich beobachte ist, dass im Laufe der Zeit es durchaus so viel Vertrauen geben kann, also es ist ganz wichtig, das Stichwort Vertrauen, dass man sich auch von der problematischen Seite zeigt und auch wirklich bereit ist, Fehler preiszugeben, um daraus zu lernen.
Wie viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen?
Bei den Veranstaltungen, das schwankt zwischen einem ganz kleinen Kreis der Geschäftsführer von 15 Teilnehmern bis zu 50 bis 80 aus den verschiedenen Häusern. Vertrauensbildende Effekte sind einerseits, dass wir viel Zeit in den vertrauensbildenden Maßnahmen, sich gegenseitig kennenzulernen etc. investieren und dass das Projekt auch schon länger läuft.
Also da würde ich dir vollkommen zustimmen. Was auffällt, es sind im Prinzip tendenziell eher Kleininteraktionen unter Personen, die sich selbst sehr gut kennen. Also wir wissen das auch aus den Forschungen zur Automobilindustrie. Da gibt es jeweils Arbeitskreise, wo Vertreter verschiedener Automobilkonzerne sich austauschen. Teilweise über 3, 4, 5, 6, 7 Jahre. Die arbeiten häufig in diesen Arbeitskreisen vertrauensvoller zusammen als jetzt mit Mitgliedern anderer Organisationseinheiten des gleichen Unternehmens, wo die Konkurrenz teilweise viel größer ist. Also sowas gibt es, aber das würde ich eben auf den Sonderfall eben langfristig angelegte Interaktion unter gleichen Personen und relative Überschaubarkeit des Teilnehmerkreises zurückführen.
Wäre wichtig. Du hast gesagt, ein Zweck könnte sein die Vernetzung. Wie wichtig ist es, wenn man dorthin geht, jetzt aus der Sicht einer Teilnehmerin, eines Teilnehmers, die eigenen Erwartungen zu kennen und gleichzeitig auch wieder loszulassen? Ich gehe zu einer Party und habe von vornherein die Absicht ganz fest, ich muss dort vielleicht einen neuen beruflichen Kontakt knüpfen oder ich finde die Partnerin fürs Leben. Das kann ja eigentlich nur zu Verkrampfung führen. Also wie ist dieses Gleichgewicht zwischen Erwartung und Loslassen bei der Interaktion?
Wir nennen das in der Soziologie Latenzbereich, dass vieles von dem, was an Motiven vorhanden ist, nicht offen ausgesprochen werden kann. Man sieht das ja auf diesen Großkonferenzen, wo Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Organisationen zusammenkommen, wo auch viele Berater da sind, dass das Akquisemotiv eine ganz wichtige Rolle spielt. Man möchte eigentlich Kontakte zu Kunden aus Großorganisationen aufbauen und die da akquirieren. Das funktioniert aber nur in dem Moment, wo dieses Motiv nicht offen kommuniziert wird. Alle wissen es, aber es kann nicht angesprochen werden.
Ist der Elefant im Raum sozusagen.
Der Elefant im Raum, und es macht ja häufig auch diese Interaktion extrem unangenehm. Ich finde das sehr nervig, weil es einen Werbecharakter hat, ohne dass der Werbecharakter offen angesprochen wird. Es wäre viel ehrlicher zu sagen, hör zu, jetzt können hier mal 10 oder 15 pitchen. Dann hört man sich das an, aber den Rest der Veranstaltung erspart dir aber bitte diese impliziten Akquiseversuche. Und das gilt, glaube ich, für viele Interaktionen. Das kann man generalisieren. Also auf einer Party, wo man hingibt und auch offen kommuniziert, dass man einen neuen Geschlechtspartner oder vielleicht auch nur einen Sexualkontakt für die Nacht sucht, ist das immer schwierig, das in irgendeiner Form zu kommunizieren. Es läuft viel über indirekte Kommunikation. Was? Du hast gesagt, ich flirte gerade mit dir? Nein, aber das ist doch gar nicht so gemeint gewesen. Hohe Meisterschaft besteht darin, über indirekte Kommunikation da zu agieren. Aber das macht diese Interaktion häufig anstrengend, weil es sehr viel in diesem nicht ansprechbaren Bereich liegt und erfordert eben eine gewisse interaktionelle Raffinesse, das entsprechend zu handhaben.
Taktgefühl hast du auch mal gesagt. Takt hat ja etwas mit einer Stimmigkeit gegenüber den Normen zu tun, die gerade da sind.
Ja, also das ist, glaube ich, ein Grundgedanke der Interaktionssoziologie, dass man gar nicht so sehr Interaktion denkt von den Selbstdarstellungsbedürfnissen einer einzelnen Person, sondern eher darüber vorgeht, wie werden eigentlich die Selbstdarstellungsbedürfnisse durch das eigene Verhalten gestützt. Und extrem wichtig ist dabei eben Takt, den anderen nicht vorzuführen, den anderen in seinen Selbstdarstellungen zu unterstützen, personenfreundlich auszukühlen. Also zu sagen, ach, ich muss jetzt mal ganz dringend auf die Toilette, um sich einem Gespräch zu entziehen und nicht zu sagen, wissen Sie, Sie sind die langweiligste Person, die ich in diesem Jahr getroffen habe, ich gehe jetzt mal. Takt ist letztlich der Schmierstoff, der diese Interaktion am Laufen hält.
Jetzt komme ich zum Schluss unseres Gesprächs nochmal auf einen anderen Schmierstoff, über den du auch geforscht hast, wenn ich es richtig verstanden habe. Eine Sonderform der Begegnung, das Lästern. Lästern ist ja eine Sonderform, eine kritisierende, abwertende bis sogar hasserfüllte Form von Klatsch über Abwesende. Eigentlich würden wir ja sagen, mit unserer kulturellen und moralischen Ausstattung tut man nicht, tun aber alle. Und meine Frage an dich ist, ist dieses gemeinsame Lästern in der Firma, aber vielleicht auch bei der Veranstaltung, in der Pause, ist es nur böse oder hat es auch eine gute Funktion?
Es hat auf alle Fälle sowas wie eine Ventilfunktion in Organisationen. Das kann man alltäglich erleben, wenn man an diesen Großkonferenzen beteiligt ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich irgendwie dazu äußern, was vorne von der Organisationsspitze verkündet worden ist. Und das findet dann eben über Lästern in der Pause statt. Ich habe das erlebt bei einem Kunden, große Armee, die Schwierigkeiten mit Illegalitäten in verschiedenen Truppenteilen zu tun hatte. Die hatten eine Riesenveranstaltung unter Beteiligung oberster Militärführung gemacht, wo halt Theater gespielt worden ist. Da wurde ein Tag so getan, als wenn Fehlerkultur in der Organisation jetzt ganz wichtig ist und alle sagen dürfen, was Sache ist. Und die Plenarveranstaltung war darauf ausgerichtet, dass sowohl der Minister als auch eben die militärische Führung diese Message abgibt. Die Arbeitsgruppen waren alle darauf ausgerichtet, diese Fehlerkultur-Mythologie zu pflegen. Und das, was dann faktisch stattgefunden hat, war eine Abklärung dessen, was real abläuft in den Pausen. Das war eine einzigartige Lästerorgie, die stattgefunden hat über das, was da für ein Theater vorgeführt worden ist. Und sehr sauber getrennt. Also sobald es wieder in die Plenarveranstaltung ging, waren die gleichen Personen, die im Pausengespräch gelästert haben, dabei, dieses Theaterstück mitzuzelebrieren. Aber das war eben extrem wichtig, um diese aus meiner Sicht überzogene Verklärung dieser Fehlerkultur in der Organisation in irgendeiner Form mit der eigenen Organisationsrealität abzustimmen.
Das ist ja Reden auf der Hinterbühne, Backstage. Wie könnte man das denn für eine Veranstaltung oder für eine Organisation fruchtbar machen, dieses kritische Potenzial, statt dass es in der Pause Ventil ist ja, da verpufft was, heiße Luft geht irgendwie in die Atmosphäre. Wie kann man es nutzbar machen?
Also da gibt es verschiedene interaktionelle Tricks. Ein Trick besteht darin, nicht in dem Fall Minister oder die militärische Führung sprechen zu lassen, sondern eher in der Vorbereitungsphase kritische Aspekte rauszuarbeiten aus der Organisation, die zu präsentieren, weil in den kleinen Gesprächen, in den kleinen Vorbereitungsgesprächen, da wird Tacheles gesprochen. Das heißt, man hat die Information, was die faktische Situation ist und dann die Spitze der Organisation nur noch darauf reagieren lässt, was im Vorfeld erarbeitet worden ist. Das zweite ist, dass man die Sache, die vorne in der Organisation verkündet worden ist, dass man die in kleinen Interaktionen kritisch reflektieren lässt und dann dafür sorgt, dass das, was in den kleinen Interaktionen diskutiert worden ist als kritische Aspekte, in anonymisierter Form nach vorne bringen kann. Die einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sagen nichts. Aber in dem Moment, wo man sich zurückziehen kann auf das, was in der Gruppe stattgefunden hat und lediglich eine Karte nach vorne bringt, wo drauf steht, an der und der Stelle habe ich Zweifel, wird dieser Theatercharakter von Großkonferenzen wenigstens teilweise aufgelöst. Da bin ich relativ optimistisch.
Das ist ein sehr optimistischer Schluss. Das freut mich, weil es auch konstruktiv gedacht ist. Versuch eines Fazits in 2 Minuten. Offensichtlich brauchen große Veranstaltungen eine Mischung aus Struktur, Planung auf der einen Seite, Zufall und Chaos, informelle Räume auf der anderen Seite. Wenn du sagen solltest, so auf einer Skala von -5 ganz offen und chaotisch bis +5 durchgeplant und strukturiert, was ist deiner Erfahrung nach eine gute Balance zwischen diesen beiden Polen?
Müsste ich jetzt eigentlich 0 sagen, aber ich würde tendenziell sagen +4. Wenn es nicht darum geht, dass in der Interaktion lediglich ein Strohfeuer abgefackelt wird, sondern wenn es darum geht, bestimmte Ergebnisse zu erarbeiten, die in der Organisation strukturwirksam sind, also in irgendeiner Form Einfluss darauf haben, wie die Formalstruktur der Organisation wirkt, braucht man eine intensive Vor- und Nachbereitung dieser Großveranstaltung. Und als Faustformel kann man sagen, man muss das 2- bis 3-fache der Zeit, die in der Interaktion stattfindet, in die Vor- und Nachbereitung dieser Interaktion reinstecken. Oder überspitzt ausgedrückt, die eigentliche Musik spielt in der Vor- und Nachbereitung, nicht in der Großinteraktion selbst.
Das nehme ich auch als persönliche Inspiration als Moderator und Veranstaltungsdesigner mit. Ich werde mir mal eine eurer Großveranstaltungen angucken, Stefan. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine sehr klaren Inspirationen für uns alle. Dankeschön.
Ich danke dir auch.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.